mit der Predigt anfangen. Schon was Besonderes, wieder hier zu sein und die Leute wieder so richtig anzugucken. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, dass ich nicht wieder in die Kamera mich fixiere, sondern euch angucke und ab und zu mal in die Kamera. Und ich denke mal, das kriegen wir alles super hin. Wir haben bis jetzt alles gut hingekriegt. Das wird auch weiterhin so gehen. Wir machen einfach weiter in der Reihe, die wir angefangen haben. Ich bin, wie ich mich selbst führe. Ist ja immer eine große Frage und da gibt es eigentlich 1000 Themen drüber. Und ich entscheide jetzt, welche Themen wir hier durchgehen. Ist ja toll, ne? Das heißt, übernächste Woche gibt es ein sehr spannendes Thema über Machtspiele. Das heißt, wie ich mich selbst fühle in Bezug auf meine Macht, die ich habe gegenüber anderen. Eine sehr spannende Sache. So wie ich jetzt Macht über euch habe, weil ihr mir ja zuhören müsst, muss ich mir auch Gedanken machen, welche Verantwortung ich da habe. Aber jetzt gehen wir erstmal für heute. Wir gehen nochmal kurz auf letzte Woche. Ein kurzer Rückblick über das letzte Mal, wie ich mich selbst führe in Bezug auf Prioritäten und Werte in meinem Leben. Da haben wir anhand von Römer 12 die ersten beiden Verse uns überlegt, welche Prioritäten oder wie ich mit Prioritäten und inneren Leitwerten umgehen soll. Paulus hat da geschrieben, ich habe euch das Evangelium dargelegt und darum überlegt, was der vernünftige Gottesdienst ist. Es ist euer Leben als Opfergabe für den Herrn, dass ihr euch hingebt für das. Also er kommt vom Evangelium her und sagt, ihr könnt doch gar nicht jetzt anders handeln, als dass ihr euch hingebt dem, was Gott ist. Und das ist der vernünftige Gottesdienst. Und für mich sind das dann auch das Überdenken der Prioritäten in meinem Leben, wo Dave Kraft schreibt, ihre Prioritäten sind die Ufer ihres Lebensflusses. Sie sorgen dafür, dass ihre Kraft und ihre Leidenschaft nicht mehr irgendwo in der Landschaft versickern. Und natürlich auch über die Werte, weil Paulus weiter schreibt, dass wir uns nicht mehr den Maßstäben dieser Welt unterwerfen sollen, sondern lernen sollen, ein neues Denken zu erarbeiten anhand von dem, was Gottes Maßstäbe sind. Und das sind die inneren Werte. Es gibt Aufgaben, die wir besser bewältigen würden, wenn geklärt wäre, welche Werte uns dabei leiten sollen in unserem Leben, wenn wir nach ihnen handeln und sie auch schützen. Leitwerte in meinem Leben zu entwickeln, ist eine Aufgabe, ist eine wichtige Aufgabe. Dafür brauche ich Entschlossenheit und Überzeugung und natürlich eine gute Quelle, die mir hilft, diese Werte zu entdecken. Unabhängig, ob ich jetzt Christ bin oder nicht. Es ist wichtig, sich dieser Leitwerte bewusst zu sein. Aber wenn ich Christ bin, dann muss ich mich auf eine gute Quelle berufen und das ist das Wort Gottes, die meine Werte prägen. Heute geht es eben, wie führe ich mich selbst in Bezug auf die Gemeinschaft. Also sozusagen, ich bin wir. Ich bin wir alle. Wer eine Bibel hat oder gerade auch ihr zu Hause, schnappt euch jetzt mal eure Bibeln zu Hause. Wir arbeiten gleich im Kolosserbrief im Kapitel 3. Das könnt ihr schon mal aufschlagen und den Finger reinhalten. Wir brauchen das in der zweiten Hälfte der Predigt eben ganz besonders. Das lohnt sich immer, da direkt mitzulesen. Ihr könnt den Text natürlich auch hier mal kurz mitlesen, aber ihr braucht den länger. Nee, nicht jetzt. Erst wenn ich sage. Ich habe die Macht. Alles Leben ist Begegnung. Alles Leben ist Begegnung. Das ist ein Satz, den der Philosoph Martin Buber geprägt hat. Der hat von 1878 bis 1965 gelebt und hat sich darüber Gedanken gemacht, philosophischer Art, wie Gemeinschaft mein Leben prägt. Und es prägt ungemein, wenn man sich das überlegt. Alles in meinem Leben oder derjenige, der ich jetzt bin, ist ja alles dadurch geworden, wem ich in meinem Leben begegnet bin. Und für diesen Martin Buber bekommt unser Leben erst dadurch diese Qualität in der Begegnung mit anderen Menschen und durch die Begegnung mit Gott selbst und seiner Schöpfung. Es endet eben nicht mit der Begegnung mit Menschen, sondern auch es geht in die Weite in der Begegnung mit Gott und dem, was er geschaffen hat. Ich begegne auch der Natur. Eben in einer besonderen Art und Weise. Und erst in der Begegnung mit anderen entwickelt sich das eigene Ich. Also ich bin eigentlich erst geworden durch die Begegnung mit euch. Ein Stück weit. Und wenn alles gut läuft, wird aus diesem Ich und Du ein Wir, eine Gemeinschaft. Und so ist es seit der Schöpfung, wo Gott gesehen hat, nachdem er Adam geschaffen hat, dass es nicht gut ist, dass dieser Mann alleine ist. Und er schafft ein Gegenüber, das mit ihm Gemeinschaft bildet. Aber er bleibt ja nicht dort stehen. Er schafft ein Gegenüber dementsprechend, dass daraus mehr wird, dass daraus Familie wird und eine Gemeinschaft, die wächst, eine Gemeinschaft, die größer wird und nicht bei einer Zweisamkeit stehen bleibt. Und das ist eben dann der Kreis der Familie. Aus dem Ich und aus dem Du wird ein Wir. Und dieses Wir wächst. Aber es gibt eben diesen Ursprungsort der Identitätsfindung, der Prägung. Und jeder hat diesen Ursprungsort. Keiner ist ohne. Es gibt keinen Menschen ohne diese erste Begegnung im Leben. Und in dieser Gemeinschaft, in der man geprägt wird, lernt man auch, was wir bedeutet. Genauso wie man jetzt lernt, immer wieder, dass Einsamkeit nicht das Wahre ist oder dass man die Gemeinschaft auch immer wieder neu suchen muss. Kein Mensch kann nur einsam sein. Jeder Mensch, der dauerhaft einsam ist, wird krank dabei und verschließt sich jedem Einfluss von außen. Das sehe ich ja auch bei mir. Wenn ich meine eigene Geschichte betrachte, wurde ich geprägt durch so viele Menschen in meinem Leben. Das beginnt natürlich mit meinen Eltern, die mich aufgezogen haben, von klein auf, die mich geprägt haben, als ich noch nicht richtig denken konnte, als ich einfach nur schreien, essen und Geschäfte machen konnte. Seitdem prägen mich meine Eltern. Meine Geschwister prägen mich. Und die größere Familie prägt mich. Meine Großeltern haben mich geprägt. Aber dann geht der Kreis weiter. Andere Kinder kommen dazu im Kindergarten. Meine Erzieher kamen dazu. Lehrer, Trainer beim Fußballspielen oder sonst irgendwo. Und Vorbilder, die ich hatte. All diese Menschen prägen mich in meinem Werden, in dem, dass ich ein Ich werde. Und dann gehen auch die Beziehungen tiefer. Man verliebt sich vielleicht das erste Mal und bekommt ein ganz anderes Wir. Man gründet eine Familie und bekommt ein ganz neues Wir. Man geht auch in die Welt und erlebt Kollegen, erlebt Gemeinde, erlebt Nachbarschaft und lernt unterschiedliche Qualitäten von einem Wir kennen. Überall. Was mich auch prägt, und das muss ich hier ganz besonders auch nennen, sind die Leute, die mir nicht unbedingt Gutes wollen. Also auch meine Feinde in diesem Sinne haben mich geprägt. Die Auseinandersetzungen vom Schulhof bis hin auf der Arbeit, wo ich mit Leuten streiten muss, wo ich merke, der will mir nichts Gutes, der will mir Fallen in meinem Leben stellen oder mich herausfordern. Auch diese Leute prägen mich natürlich ungemein. Eben Menschen. Menschen prägen einander und schleifen einander zu einem Ich. Und daraus wird eventuell ein Wir. Also wie führe ich mich jetzt selbst in Bezug auf diese Gemeinschaft, in Bezug auf die Begegnung mit anderen Menschen? Ist ja hier jetzt auch gerade Thema. Ne? Wir sitzen ja auch jetzt hier zusammen, bilden eine Gemeinschaft, auch wenn wir jetzt gerade still sind und zuhören, aber trotzdem lebt diese Gemeinschaft ja von mehr als nur hier sitzen. Und das ist eben das Besondere. Und wir merken oder erfahren immer wieder neu, es ist nicht einfach. Denn mit der Abkehr von Gott, damals im Sündenfall und dem Streben danach, sein eigener Herr zu sein, sein eigener Gott zu sein, kamen auch neue Aspekte in das Wir. Hat sich auch das Wir geändert. Und wir wissen das, ich und du geben ein Wir. Das ist uns allen bewusst. Und jetzt wissen wir aber, es gibt Schönes in diesem Wir. Wo wir sagen, es ist schön, zu lieben. Ja, sich selbst, also in der Einsamkeit oder alleine, ein Ich, da ist nicht viel Liebe. Auch wenn die Selbstliebe natürlich ein Thema hier ist, wenn wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst, müssen wir uns da auch Gedanken drüber machen, aber das darf niemals da stehen bleiben, denn Liebe ist immer in Abhängigkeit von einem Wir da, die Liebe. Oder Trost zu spenden. Könnt ihr das auch sehen? Trost zu spenden oder Spaß haben, teilen, ja, ist eigentlich eine tolle Sache. Freude. Gemeinsam etwas schaffen, gemeinsam etwas bauen, ist eine tolle Sache, geht auch nur in einem Wir. Und Führung zu erleben, das heißt geleitet zu werden, geht auch nur in einem Wir. Aber es gibt eben auch eine Seite, die dann durch diesen Sündenfall gekommen ist und die ist doof. Die ist einfach doof. Ja, auf dieser Seite kommt dann nicht Liebe, sondern Hass. Auf diese Seite kommt Schmerz und Leid. Ein Wir bedeutet auch Schmerz und Leid. Ein Wir bedeutet Frust. Ich schreibe schief, aber ihr könnt das lesen. Ne? Oder ein Egoismus. Ist tatsächlich so. Du kannst eigentlich nur in einem Wir egoistisch sein. Anders macht es überhaupt keinen Sinn. Du kannst nicht, wenn du alleine für dich bist, kannst du nicht egoistisch sein, weil du hast ja kein Gegenüber, gegen den du egoistisch handeln kannst. Egoistisch sein kannst du nur in einem Wir. Es gibt trotz Handeln. Wir denken, das ist jetzt Kindergartenzeug, aber wenn wir ehrlich sind, ist es nicht Kindergartenzeug, sondern hier entsteht Trotz genauso in unserem Alter. Egal welchem Alter. Es entstehen Konflikte. Das muss man unbedingt gucken. Das ist ja klar. Die Konflikte. Ach ja, guck doch, ich kann es lesen. Und Macht. Macht über andere zu haben, geht auch nur in einem Wir. Und wir sehen, ich und du gibt ein Wir. Und es gibt etwas Schönes in diesem Wir, was wir erleben. Und es gibt etwas Doofes in diesem Wir, was wir auch tagtäglich erleben. Da gibt es bestimmt noch mehr, was auf beide Seiten kommen könnte. Ihr würdet euch melden oder euch wird mit Sicherheit noch mehr einfallen. Das ist keine abgeschlossene Liste. Und dass wir, das Leben in Gemeinschaft, das Leben in der Begegnung, ist einfach nicht einfach. Es ist herausgefordert, es ist umkämpft. Und dann ist es nicht nur nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist genauso nicht gut, wenn der Mensch in einer zerstörerischen und doofen Gemeinschaft lebt. Auch das ist nicht gut. So hat sich Gott das nicht gedacht, als er Gemeinschaft geschaffen hat. Mit einem Gedanken, mit einer Idee dabei. Wir, das ist, was Gott geschaffen hat, wird größer. Bis zu einem ganzen Volk hin, wo er ein Volk ruft in ein Wir und sagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Eine Beziehung aufbaut, die eine größere Dimension hat. Und wo er ein Kollektiv bildet, indem er das anspricht, dieses Volk, und sagt immer, du Israel, und meint alle damit. Und trotzdem wird das Individuum in diesem Wir nicht aufgelöst, sondern Gott sieht auch den Einzelnen und spricht ihn an und handelt mit ihm in diesem Wir. Und er bildet sozusagen ein Volk in einer Beziehung zu ihm und bildet mit diesem Volk ein Wir. Und in dieser Geschichte, in dem Israel mit Gott unterwegs ist, kann man zwei Erkenntnisse herausziehen. Und das erste ist so, das Wohl der Gemeinschaft ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Und das andere ist, das Wohl des Einzelnen beeinflusst immer auch das Wohl der Gemeinschaft. Auch im Neuen Testament zieht sich dieses Volk Gottes Beziehung zu Gott selbst durch. Und es wird ein neues Volk Gottes gebildet. Das Wir bindet sich aber dann nicht mehr an ein Geburtsrecht, an eine Beschneidung, sondern es bindet sich an den Glauben an Jesus. Das Volk Gottes wird verändert in ein Herzensglauben, in ein Ich möchte gern dazugehören. Auch hier sieht Gott das neue Volk als Einheit, ohne dass sich der Einzelne auflöst darin. Und auch in dem, wie wir das Neue Testament wahrnehmen, in dem, was Jesus sieht, sagt und lehrt, sehen wir eben das neue Gebot, was er gibt, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, genauso wie das eine Gebot, was er dann im Johannesevangelium gibt, wo er sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das eine Gebot gebe ich euch. Liebt einander, damit die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein wichtiger Gedanke für unser Wir an sich oder für unseren Blick auf die Gemeinschaft, wie wir sie als Geistliches empfinden sollen. Und das zieht sich dann auch durch in die Briefe von Paulus, zum Beispiel im Philipperbrief, wo er aufruft, demütig in der Begegnung miteinander zu sein und das Wohl des anderen höher zu setzen als das eigene Wohl. Das ist schon echt stark. Natürlich ist Gemeinschaft ein großes Thema im Neuen Testament, denn Jesus sagte, dass die Leute eben an unserem Umgang miteinander erkennen werden, dass wir zu ihm gehören. Aber jetzt mal ehrlich, wir erleben doch auch in dieser Gemeinschaft hier vor Ort diese doofe Seite. Wie kommt das? Gemeinde besteht aus Menschen und das ist das Problem. Das können wir leider nicht ändern. Aber Menschen enttäuschen einander. Menschen suchen das Ihre und das Beste für sich. Und sie sind vergesslich, sie tratschen gerne, sie setzen Gerüchte in die Welt, sie kritisieren und entmutigen einander. Und sie sind neidisch und sie sind gierig. Und das lässt sich nicht einfach so abschalten. Das kommt tatsächlich mit hierhin. Und wie sollen wir jetzt miteinander leben? Das würde ich gerne mit euch durchgehen, nochmal durchkauen. Und jetzt kommen wir zu Kolosser 3. Den ihr aufschlagen sollt. Und wir lesen da die Verse 12 bis 15. Und für mich war dieser Text ein Aha-Erlebnis in Bezug auf, wie lebe ich in dieser Gemeinschaft. Paulus schreibt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich finde, Paulus beginnt ja genauso wie im Römerbrief letzte Woche, wo es um Prioritäten und Werte geht, mit dem Bezug auf das Evangelium. Und er gibt uns diese Identität oder erinnert uns an diese Identität, die uns sagt, wo wir herkommen und worauf wir unser Leben doch gründen wollen. Er sagt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zum heiligen Volk und ihr seid von Gott geliebt. Also das ist die Grundlage, auf der wir jetzt hier sind, indem wir jetzt hier Gottesdienst feiern. Das ist die Grundlage unseres christlichen Lebens. Ihr seid von Gott erwählt, ihr seid von Gott geliebt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Und wenn wir uns darauf berufen oder da auch uns hineinversetzen, immer wieder neu und sagen, ja, das bin ich doch. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin nicht einfach nur eine Flipperkugel in dieser Welt, die hin und her geschossen wird, sondern ich bin berufen zu einer Gemeinschaft mit Gott. Ich bin von ihm erwählt zu etwas und ich gehöre zu einem Volk. Nicht nur zu einem Volk, sondern zu einem heiligen Volk, das für ihn herausgerufen wurde aus allem Weltlichen. Ist das nicht spannend? Ist das nicht groß? Ist das nicht eine große Sache, die er da an den Anfang stellt? Und dann geht er und sagt, darum. Stellt euch das vor. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid berufen, Erwählte. Und jetzt macht deshalb so. Verhaltet euch deshalb so. Meine Sicht auf die Begegnung mit anderen Menschen oder auch in dieser Gemeinschaft hier kommt von dem her und ruft mich dann auf, tiefes Mitgefühl zu haben mit dem, was ihr erlebt habt. Euch Freundlichkeit gegenüber zu zeigen, bescheiden zu sein mit dem, was ich habe oder mit dem, was ich mir wünsche oder sonst irgendwie Bescheidenheit darzustellen. Rücksicht zu nehmen auf viele andere und natürlich auch Geduld zu haben. All das sind Eigenschaften auf Gemeinschaft hingedeutet. Natürlich nimmt ihr diese. Und natürlich gibt es auch noch mehr gute Eigenschaften, die diese Gemeinschaft hier trägt. Auch diese Liste wird nicht vollständig sein, weil er auch andere Listen in anderen Briefen hat, die ebenfalls ganz viel aufzeigen. Auch diese Liste ist ja nicht vollständig. Da könnte ich jetzt das eben auch noch mit reintun. Aber es ruft uns eben auch auf, darüber nachzudenken, warum ich das tun soll. Darum, hab tiefes Mitgefühl, Geduld, Freundlichkeit. Ihr seht diese Eigenschaften an und weiß, die muss man nicht erklären. Ich muss euch nicht erklären, was freundliches Handeln ist. Ich muss euch nicht erklären, was geduldiges Warten ist. Oder Mitgefühl, muss ich euch auch nicht erklären. Jeder hier kennt das und jeder hier wünscht sich, so behandelt zu werden, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen sagt vielleicht Jesus eben diese goldene Regel, das, was ihr euch wünscht, dass euch die Leute tun, das tut ihnen ebenso. Paulus kommt ja eben auch von einem Text her, wo es darum geht, sich zu verändern. Und er schreibt im Vers 8, den könnt ihr auch kurz mitlesen. Doch jetzt legt alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleugnung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen und belügt einander nicht mehr. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Dinge genauso gut. Auch diese Liste ist ja nicht vollständig. Aber diese Liste zeigt uns selbst und sagt uns, das wart ihr doch einmal, oder? Aber das hat hier in diesem Raum nichts zu suchen. Das hat auch in eurem Leben nichts zu suchen, wenn ihr auf die Arbeit geht tatsächlich. Das bleibt ja nicht hier in diesem Raum so stehen. Ich bin mir sicher, dass niemand hier entsprechend so behandelt werden will, dass er belügt werden möchte, dass er mit Zorn oder Aufbrausen oder Bosheit behandelt werden möchte. Das will doch kein Mensch. Und trotzdem passiert es immer wieder. Auch hier. Wie gesagt, Gemeinde besteht eben aus Menschen. Aber Gemeinde besteht vor allen Dingen aus Menschen, die erkannt haben, dass sie sündig sind und Gottes Gnade brauchen. Sie werden keine Menschen, die nie wieder Fehler machen, auch wenn einige manchmal so tun, als ob das so wäre. Es sind Menschen, die wissen, dass sie Gnade brauchen und Vergebung brauchen und das jeden Tag neu. Und Jesus macht das deutlich, wie wichtig ihm die Vergebung ist, wenn er sagt, wenn ihr eurem Nächsten, eurem Bruder, euren Mitmenschen nicht vergeben könnt, dann wird euch auch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Also er verbindet sozusagen die Vergebung, die wir miteinander erleben, mit dem Vater im Himmel, mit dem Verhalten oder mit dem Handeln des Vaters im Himmel. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 6, im Vers 14. Direkt nach dem Vater unser. An sich ist das eine klare Aussage, Gnade verpflichtet zur Gnade. Gnade, die ich in Anspruch nehme für mein Leben, die ich als Geschenk annehme, verpflichtet mich, Gnade zu leben. Deswegen sagt er, geht nachsichtig miteinander um, Paulus in diesem Text, und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Er geht in der Spur Jesu weiter. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und das ist eigentlich logisch, das weiß auch jeder. Wenn ich Böses, das mir widerfahren ist, mit Bösem reagiere, darauf antworte, dann geht das Böse nicht einfach weg, es wird nur größer. Das weiß auch jeder in seinen Erfahrungen. Es verschwindet nicht, es wird einfach größer. Und es hat immer in diesem Sinne auch Auswirkungen auf meine Persönlichkeit, auf meinen Charakter, was dann passiert. Doch es gibt eben diese andere Option. Wir können auch Vergebung. Und vergeben ist nicht einfach, sondern es bedeutet, dass irgendjemand bezahlen muss und das bin dann ich selbst. Es ist eben eine Qual, nicht angemessen, sich revanchieren zu können. Es ist so, es fühlt sich so süß an, so gerecht an, mich rächen zu dürfen, mich rächen zu können. Aber das ist der falsche Weg. Mein Leiden verdoppelt sich sozusagen. Jetzt muss ich nicht nur damit fertig werden, dass mich jemand meines Glückes oder meines Rufes oder einer guten Gelegenheit beraubt hat. Ich verzichte eben auch noch auf die Befriedigung, es ihm heimzahlen zu können. Oder für mich Gerechtigkeit erwirken zu können, wie auch immer das aussieht. Und das tut weh. Und deswegen bedeutet Vergebung, die Kosten nicht dem Übeltäter aufzubürden, sondern sie selber tragen zu können. Sodass ich meinem Feind, der mir das angetan hat, in Liebe begegnen kann und seine Erneuerung und Veränderung bewirken kann, mithelfen kann. Vergeben heißt die Bezahlung der Schuld, die aufgekommen ist, selber zu übernehmen. Und wer etwas sehr Böses vergibt, der stirbt gleichsam, um dann wieder aufzuerstehen in dem, was Vergebung schenkt. Und anders ist ein Wir nicht zu leben. Anders ist ein Wir nicht möglich, ohne dass es immer wieder zerbricht und wir uns doch wieder auf die Suche nach einem neuen Wir machen müssen, weil wir nicht vergeben wollen. Ein Wir kann nur überleben durch Vergeben und Versöhnen. Und Paulus redet hier von dem neuen Menschen, wenn er das sagt, oder wenn er darüber redet, was wir anziehen sollen, die guten Dinge, das Mitgefühl. Wir sollen die alten Sachen ausziehen und wegwerfen und das Neue anziehen, den neuen Menschen anziehen. Und das ist einfach gesagt, aber es ist nicht so einfach zu leben. Und daher gibt es dieses Band, was er erwähnt, das um die Kleider gewickelt wird. Stellt euch vor, ihr habt einen Morgenmantel, kommt gerade aus der Sauna und merkt so, oh Mann, mein Gürtel ist ja gar nicht dran, der mir das zubindet. Dann achte ich die ganze Zeit darauf, dass mein Bademantel doch zu ist, oder? Und wenn dieses Band nicht da ist, dass es zusammenhält, dann fehlt etwas ganz enorm Wichtiges, was mich dann freiheitlich mich bewegen lässt. So habe ich mir das vorgestellt, als er hier das gesagt hat, weil die Kleidung damals anders war als heute. Der Bademantel kommt dem sehr nah. Der hält das zusammen. Und er sagt, daher gibt es das Band, das um eure Kleider gewickelt wird, und das ist die Liebe, die alles zusammenhält, die alle guten Eigenschaften und alles Streben und alles Vergeben nach einem guten Wir zusammenhält. Vers 14, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenhält. Wobei klar sein muss, und ich hoffe auch allen klar ist, dass mit dieser Liebe nicht die Schmetterlinge im Bauch gemeint sind. Dieses wunderbare Gefühl, sich einmal verliebt zu haben, die rosarote Brille aufzuhaben und alles ist wunderschön. Sondern es ist der willentliche Entschluss oder die grundlegende Entscheidung, dem Gegenüber mit einer wohlwollenden Haltung zu begegnen. Und damit mache ich mich auch ein Stück weit verletzlich, denn ich schenke ihm einen Vertrauensvorschuss. Und das ist nur mit Liebe möglich. Es ist die Liebe, die auf einem Willen beruht. Ich will dich lieben. Also ich will dich ehren und ich will dich respektieren. Ähnlich wie in einer Ehe, nur vielleicht nicht so tiefgehend und körperlich, würde ich mal sagen. Aber da ist es ja auch nicht nur der Wille, sondern auch ein Bund, den man gemeinsam schließt, der besiegelt wird. Dieses Band der Liebe wickelt sich sozusagen um unsere Gemeinschaft, außen herum und hält unsere Kleider zusammen, die wir leben sollen. Es wickelt sich um unsere Familien, in der wir Gemeinschaft leben, um unsere Ehen, in der wir Gemeinschaft leben, in unsere Freundeskreise, in unsere Gemeinde oder auch in den Begegnungen, die wir haben, selbst auch mit Nichtchristen. Auch dort ist das Band der Liebe wichtig. Auch wenn Sie diesen Bezugspunkt dann noch nicht kennen oder nicht haben und auch nicht wissen, was dieses Band der Liebe denn eigentlich ist. So kann man sie trotzdem mit Ehre und Respekt entsprechend umschließen und sagen, das ist das, was zählt. Im letzten Vers kommt Paulus eben auf dieses Ziel hin oder auf dieses tragende Etwas hin, wo er sagt, der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Christus, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Leben, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Und das ist das, was uns aufwecken sollte. Leute, wir sind ja nicht nur eingeladen, so zu leben, wir sind berufen, so zu leben. Wir sind berufen, so zu leben. Das ist das Besondere. Dies ist aber nur möglich, wenn Christus unsere Herzen regiert. Und das ist nur möglich, wenn wir das verstanden haben, was er für uns am Kreuz getan hat. Als er die ganze Welt umarmt hat, als er am Kreuz hing. Und dieses Band der Liebe losgelassen hat, um zu hoffen, dass es sich um uns herum wickelt. Um jede Gemeinschaft, um jedes Wir, das wir bilden, das entsteht, das wir hervorrufen, damit umwickelt ist. Das ist die Herausforderung. Christus, regiere in euren Herzen. Und das passiert eben nur in dem Maße, in dem wir Christus das Zepter über unsere Herzen in die Hand geben und sagen, regiere du in mir. Ein herausfordernder Text, eine herausfordernde Sache, Gemeinschaft zu gestalten, immer wieder neu herausgefordert, weil meine Gefühle da sind, weil mein Denken da ist, weil mein Charakter da ist, mit dem andere eben umgehen müssen. Aber wir werden aufgerufen, Gemeinschaft schöpfungsgemäß zu leben, mit unserem alten Menschen, der einen neuen anziehen soll und lernen soll, in diesen neuen Klamotten zu leben. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, wir wollen dir danken für die Zeit, die wir hier zusammen haben können, die wir Gemeinschaft leben können, auch in kleineren Kreisen, in den Familien, in den Freundschaften, die wir leben, überall dort, wo wir dieses Wir bilden. Möchtest du hineinwirken mit deinem Geist, mit deinem Wort und mit deiner Gegenwart? Und wir möchten dich dazu einladen, unsere Herzen entsprechend zu verändern, sodass wir die Seite von den doofen Eigenschaften lernen zu vermeiden oder zu bearbeiten und die Seite mit den schönen Eigenschaften hervorzurufen und vor Augen zu haben als unser Ziel für Gemeinschaft. Lehre uns damit umzugehen, lehre uns so auch Gemeinde zu leben und zu führen in diese Welt hinein. Ich möchte dir jeden Einzelnen bringen, der sich da selber sieht und auch sich etwas vorgenommen hat, dass du ihm hilfst, daran Veränderung zu erleben, dass du ihm hilfst, auch dir mehr und mehr sein Herz zu übergeben. Danke für deine Geduld und für deine Liebe und für dein tiefes Mitgefühl mit uns, das uns trägt und das uns immer wieder auch ermutigt, neue Schritte zu gehen. Danke, Herr, dass du da bist und diese Gemeinschaft segnen willst. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten und wer möchte, der darf dazu aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir für die Gemeinde. Vor allem danke ich dir auch für die Kinder dieser Gemeinde, für die großen Kinder, aber auch für die kleinen Kinder. Ich möchte dich darum bitten, dass du ja jetzt in diesen komplizierten Zeiten deine Hand über die Kinder hältst, dass du ihnen nicht das Gefühl gibst, dass irgendwas verkehrt läuft, sondern dass du gerade jetzt ja deine Nähe, dass du sie deine Nähe spüren lässt. Doch genauso möchte ich dich für die Kinder der Gemeinde Wilnsdorf bitten, dass du auch bei ihnen bist, dass du ihnen keine Leere schenkst oder Einsamkeit, sondern ja, dass du ihre Herzen füllst und ihnen zeigst, dass es noch mehr gibt, dass es dich gibt, für den es sich lohnt zu leben. Ja, mach du die Kinder neugierig. Du siehst die Jugendtage, die jetzt vor uns liegen, dass wir hier in der Gemeinde Jugendtage haben werden mit Markus Wesch und ich möchte dich dafür bitten, dass du sie ein Segen sein lässt und ich möchte dich auch bitten, dass du die Herzen der Jugendlichen öffnest, dass du ja, sie wissbegierig machst, dass du sie hierhin rufst, um mehr wieder von dir zu hören. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit schenkst, das jetzt wieder hier zu machen. Doch auch diejenigen, die jetzt, ja, groß oder klein, die unter der Corona-Krise leiden, da möchte ich dich bitten, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Wärme schenkst, dass du ihnen zeigst, dass du da bist und sie nicht alleine lässt. Danke, lieber Vater, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du da bist und wir nicht ohne dich sein müssen. Amen.
Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Und ich habe so gedacht, als Stefan von Berufung sprach, sind wir auch berufen, Priester zu sein für die Welt. Und dieses Priestersein, ja, bedeutet auch, dass wir im Gebet Gott Menschen bringen dürfen, wie Opferschalen. Und das ist eine Größenordnung, die wir uns vielleicht gar nicht so immer vor Augen halten. Wir dürfen diese Menschen oder diese Anliegen, die wir haben, vor Gott selbst bringen, vor seinen Thron, den der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er sieht die Dinge an und er kümmert sich drum. Und deswegen dürfen wir voll Zuversicht auch beten. Ja, lieber Vater, es ist so ein großes Geschenk, was du uns machst. Und dass wir wirklich eintreten dürfen für Menschen, für die Gesellschaft, in der wir leben. Was wollen wir tun? Wir wollen dir jetzt die bringen, die uns vorstehen, Vater. Die Regierung, die verantwortlichen Politiker. Bringen dir die Wissenschaftler, bringen dir die Medien, bringen dir die Menschen in der Wirtschaft, die da Verantwortung haben, dass du sie segnest, Vater, dass sie gute Gedanken und Lösungen finden, gerade in dieser Krise jetzt. Wir bitten dich für alle Menschen, die verzweifelt sind, die um ihre Existenz bangen. Wir bitten dich für die vielen Familien, die in Wohnblocks leben, die oft nicht raus konnten. Segne und bewahre sie, besonders die Kinder und die Frauen auch. Schenk du Hoffnung, Vater. Wir bringen dir auch alle Medien, die Menschen dir näher bringen wollen, Bibel, TV, andere Sender, Herr, dass sie Gutes weitergeben können, dass es in Anspruch genommen wird, Herr, dass beim Durchzappen die Menschen auf einmal da hängen bleiben, dass sie betroffen werden, dass sie dich kennenlernen und Rettung und Hilfe erfahren. Wir bringen dir auch die Kranken unserer Gemeinde, ganz besonders Meinhard und Angela, segne sie, Vater, bring dir die Familie Haas, bring dir alle, die dich besonders brauchen, auch Claudia, segne sie, Vater, lass sie deinen Segen, deine Freude und deinen Frieden und Trost erleben. Amen.
Ja, dürft ihr euch nochmal setzen. Wir kommen zum Schlusslied. Ich denke, das singen wir im Sitzen. Ich weiß nicht, wie weit unsere Zuschauer zu Hause dann in den Rücken gucken, wenn wir stehen. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Wir singen zum Schluss das Segenslied. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich möchte an der Stelle noch einen ganz, ganz herzlichen Dank loswerden. Das ist mir einfach oder uns auch als Gemeindeleitung sehr wichtig. Hier haben in den letzten Tagen und Wochen insbesondere der Tobias Heilmann und ein paar andere in der Technik unwahrscheinlich viel geleistet und gemacht, damit wir das überhaupt hier machen können. Heute, ich weiß nicht, hat das mit dem Livestream geklappt heute? Heute schon. Also das ist heute das erste Mal gewesen. Die Musik war wieder mal nicht so gut. Also wir haben alles versucht. Also ich darf euch einfach mal bitten, hier dem Tobias und allen, die in den letzten Tagen und Wochen hier wirklich unwahrscheinlich viel gemacht haben und investiert haben, einfach mal einen ganz, ganz dicken Applaus zu geben. Und euch hier und zu Hause einfach um Verständnis bitten, da wo manches eben noch nicht so klappt. Wir sind nicht perfekt und es ist einfach auch wirklich schwierig, diese Dinge in so einer kurzen Zeit zusammenzubekommen. Wir sind so dankbar, dass wir das irgendwie schaffen und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und vielen Dank für euer Verständnis und ja, wir machen da weiter. Eins habe ich vergessen am Anfang, am Donnerstag ist Himmelfahrtstag. Da ist natürlich hier auch kein Gottesdienst, sondern wir werden den Gottesdienst nochmal zu Hause
über Zoom feiern. Wir wollen das wieder wie am Karfreitag schon mit Abendmahl machen. Also ihr bekommt nochmal eine Info im Laufe der Woche mit den Zugangsdaten. Donnerstag, Himmelfahrtstag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl at home. Ich sage jetzt schon mal allen einen schönen, einen gesegneten Gottesdienst, eine gute Zeit. Wir beenden diesen Gottesdienst mit dem Schlusssegen und wer möchte und kann, dazu nochmal aufstehen. Gottes Segen, alles Gute euch für die neue Woche. Gottes Segen euch allen, eine gute Woche. Kommt gesund nach Hause und kommt gesund wieder. Schönen Sonntag allen miteinander.